Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Moin moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland Podcast Torres Tea Time. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld, sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Auf eine Tasse Tee mit Niklas Meisenzahl. Ja, mein heutiger Teegast gilt als der schnellste Mensch Nordfrieslands, denn er ist Rennfahrer. Jetzt mittlerweile Rennfahrinstrukteur und ist als Rennfahrer schon in ganz Europa, auf der ganzen Welt gewesen. Ich habe von Asien gelesen, ich habe jetzt von Finnland gehört, regelmäßig im Süden Deutschlands und wurde schon 2015 vom ADAC als bester Sportler Schleswig-Holsteins ausgezeichnet, richtig?
Ja, das ist richtig. Moin Tore.
Moin Niklas. Grund genug also, mit ihm eine Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland zu trinken. Und Niklas, wo sitzen wir hier?
Wir sind auf dem Schwesinger Flughafen, Flugplatz.
Ja, das ist die erste Frage. Warum? Du fliegst doch gar nicht, oder?
Nee, ich flieg nicht. Wir haben das Privileg, hier vom Automobilclub Nordfriesland eine richtig geile Trainingsanlage zu haben.
Okay.
Und da haben eigentlich so meine ersten Schritte im Motorsport angefangen. Vor mittlerweile, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, ja, knapp 12, 13 Jahren.
Als du 12 oder 13 Jahre selbst warst?
Genau, 13, ja.
Da hast du angefangen womit? Mit dem Kart oder womit fängt man an?
Klassisch Kart, ja. Also das,
okay, was das ist ganz klassisch. Das darf man dann auch in dieser Altersklasse?
Ja, genau. Also tatsächlich aber spät im Verhältnis. Also die meisten Kinder, die bei uns hier anfangen beim Automobilclub Nordfriesland, ja, die sind zwischen 6, 7, 8 Jahren, wenn sie groß genug sind, um auch die Pedale zu erreichen. Da gibt es halt ein paar, ja, Jungs und Mädels, die noch ein paar Sitzschalen brauchen, ähnliches. Aber dann prinzipiell, ja, geht es natürlich darum, dann, dass das Kart sicher bedient werden kann. Ich dann mit 12 ein bisschen später eingestiegen. Und habe dann die Chance gehabt, hier ein bisschen Kartslalom zu betreiben.
Offensichtlich relativ erfolgreich, auch nach kurzer Zeit. Du hast erst mit 12, 13 angefangen und nach wenigen Monaten, Jahren waren schon die ersten Erfolge auch da bei dir.
Ja, also im Kart war es so semi-optimal. Da habe ich so die letzten Züge noch mitbekommen, ja, wo ich dann mal ein bisschen aufs Podium gefahren bin. Damals hatte ich tatsächlich noch 10 Kilo mehr so ein bisschen auf den Rippen. Das hat mir dann nicht unbedingt einen Vorteil gebracht gegenüber den anderen Jungs und Mädels. Und dann habe ich die Chance gehabt, im Kart ein bisschen erfolgreich zu sein. Und dann ging es aber ins Auto-Wieslalom und habe dann da die Chance gehabt, dann im Auto-Wieslalom recht erfolgreich unterwegs sein zu dürfen, seit dann 2010.
Ich meine, das kennt man ja auch aus der Formel 1, dass die Fahrer wirklich sehr, sehr schlank da sind. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich so. Also 3, 4, 5 Kilo machen sich da schon, ist da schon ein Unterschied.
Ja, wir reden hier über 5 PS-Karts. Also da ist halt jedes Kilo dann besser oder schlechter jeweils.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Wie kamst du, also ich meine, mit 12, was habe ich mit 12 gemacht? Habe ich, glaube ich, viel Yu-Gi-Oh! Gespielt und sowieso viel Playstation und Fußball und so weiter. Wie kamst du zum Kartfahren? Ich meine, hier in der Umgebung, was gibt es überhaupt Kartbahnen, so klassische? Im Büsum haben wir, glaube ich, eine.
Genau, Büsum wäre eigentlich so die nächste klassische Kartbahn. Ja. Schleswig wird es noch was geben.
Ja. Und man kennt hier Ralf Schumacher Kartbahn in Bisping, ne? Ja, beim Snowdome gegenüber. Ja. Also wie kommt man dazu?
Ja, also ich habe ein paar Umwege gemacht über Fußball. Dann war ich ein bisschen mit Pferd auch unterwegs. Okay. Da habe ich auch schnell gemerkt, das ist alles nicht so ganz so meins. Und
muss noch schneller. Schneller als du selbst rennst, schneller als das Pferd im Galopp. Und dann
muss noch schneller Krach machen. Ja. Und dann habe ich durch einen blöden Zufall eigentlich in der Hermann-Tass-Schule einen Flyer gesehen vom Automobilclub Nordfriesland und habe gesagt, Kartfahren, da hätte ich irgendwie mal Bock drauf, das will ich ausprobieren. Und das war dann eben 2007, 2008, dass ich dann das erste Mal hierher gekommen bin, ausprobiert habe, was wir hier machen.
Ja.
Damals bei unserem Trainer Peter Peters, mehr oder weniger.
Habe ich irgendwo schon hängen sehen.
Ja, genau, jetzt also muss ich selbst noch schauen, also der genau Herr da ganz oben in der Mitte ist.
Ja.
Sieht man, glaube ich, auf dem Bild jetzt nicht, aber genau, der ist der hier eigentlich so den Hut auf hatte und immer noch auf hat. Und da durfte ich die ersten Runden mal drehen und dann hieß es, okay, Niklas, das passt, das ist okay, mach mal ein bisschen weiter.
Okay.
Und dann ging es halt so 2007, 2008 dann hier eigentlich so langsam rund und immer weiter.
Wenn man mal selbst Kart gefahren ist, ich fahre mit einem Kumpel einmal im Jahr nach Bispingen und zählt nicht zu meinen Stärken, sagen wir mal so, ganz vorsichtig ausgedrückt. Er fährt schon besser, aber da sind einige bei, die sind so krass, wie die uns abledern. Fährst du da manchmal? Hast du da manchmal gefahren? Gewinnst du die Dinger da?
Also Kart ist tatsächlich auch mein ganz großes Steckenpferd, also Auto ist deutlich besser für mich.
Also ist ein großer Unterschied, weil ich meine, die meisten Formel-1-Fahrer haben ja auch einen Kart-Background.
Ja.
Und das waren ja auch Top-Kartfahrer und sind jetzt Top-Autofahrer, so ja, in die Richtung. Aber es muss nicht zusammenhängen,
nee, also offensichtlich. Die heutige Zeit ist es nicht mehr so, dass man die klassische Kartschule durchgehen muss, um okay, dann erfolgreicher Motorsportler zu werden, ja, sondern es ist eher so, dass halt ein gewisses Grundtalent vorhanden sein sollte. Aber Verständnis.
Wie werden denn jetzige Formel-1-Fahrer entdeckt, wenn sie nicht Kart fahren, nicht diese klassische Kartfahrschule machen?
Also was sehr groß im Kommen ist die letzten Jahre, Corona hat es natürlich auch ein bisschen noch verbessert in dem Sinne, ist Simulator, also Sim-Racing. Das heißt, die Jungs und Mädels sitzen zu Hause an ihrem Simulator und drehen da ihre Runden. Und Simulatoren sind ja immer besser geworden, egal ob es Flugsimulatoren sind, egal ob es.
Von welchen Simulatoren sprechen? Von PlayStation-Spielen? Wo man. Oder tatsächlich
also das
gekaufte
ist,
Simulatoren für einen. Ja. Die sind ja auch teuer.
Also klar, mit PlayStation, Lenkrad oder ähnliches, dass sie da anfangen.
Ja, so in die Richtung. Du kennst ja mit dem Lenkrad,
genau,
mit dem Gaspedal sogar ja, noch und so weiter.
Ja. Nee, aber dann geht es natürlich schon eher in den professionellen Bereich, wo so ein Simulator, also sei es ein Lenkrad, sei es Pedalerie. Ja. Man nennt das Ganze dann so ein Rig, also so das mhm, Gestell, wo der Fernseher mit draufgestellt ist und allem drum und dran. Da redet man halt schnell von zwischen 4, 5, 6 bis 10.000 Euro, was so ein Simulator kostet.
Da haben wir ja schon mal einen guten Punkt, über den ich noch ausführlicher mit dir sprechen möchte. Kosten im Rennsport. Ja. Die Kosten waren ja nachher auch ein entscheidender Grund für dich zu sagen, okay, es wird nichts in Richtung Professionalität mhm, im Fahren, weil es ist irgendwann viel zu kostspielig. Um das mal aufzugreifen, von Chancengleichheit ist, kann man dann ja auch gar nicht so reden. Ne? Also ich meine, so ein Simulator kann sich sowieso nicht jede Familie erlauben.
Ja.
Schwierig, ne?
Sehr schwierig, tatsächlich. Also was hier bei uns auf dem Flugplatz passiert, ist sehr, sehr gleich und sehr ja, gut für die Jugend, dass die hier fahren kann und trainieren kann. Ja. Es werden die gleichen Karts gestellt, auch vom ADAC gibt es die gleichen Autos. Also das, was ich dann ab 2010 bis 2013 gemacht habe, wo ich auch recht erfolgreich unterwegs war, wo wir alle mit dem gleichen Auto gefahren sind. Da
was
reden
ist das
wir,
für ein Auto?
Also damals war es ein Opel Corsa C, dann ist ein Opel Corsa D geworden. Mittlerweile fahren die Jungs und Mädels mit einem Seat Ibiza mit um die 100 PS auf den Strecken hier im Slalom unterwegs. Also das ist dann schon ein guter Einstieg, um auch ja, fahrdynamisch gut unterwegs zu sein. Und da reden wir vielleicht von einer Saison zwischen 1.000, 2.000 Euro. 3.000 Euro, wenn es mal hochkommt. Was das auch ist, mit Sicherheit gutes Geld ist, natürlich.
Ja, natürlich. Im Vergleich zum Fußballsport.
Ja.
Oder zu, das ist sehr viel Geld, auch ja, im Vergleich zu anderen. Aber in Relation zu anderen, zu, wenn man noch eine Stufe höher gehen will, ist das sehr wenig.
Ja.
Erfahren wir gleich.
Ja.
Was finden wir hier, ne, ist ja Nordfriesland-Podcast, was finden wir hier in Schwesing auf dem Flugplatz? Eine Slalomstrecke?
Genau, also eigentlich normales Rollfeld, auf dem wir
genau, ne?
Chance ja, haben, also ehemaliges Militärrollfeld, ja, was ja, jetzt privatisiert ist und wir haben ja, halt, wir haben das riesengroße Glück, dass wir hier unsere Trainingsfläche haben.
Ja.
Das heißt, da werden Pylonen aufgestellt mhm, und dann wird halt mit Karts oder eben mit den Autos, die wir hier ja, haben zum Trainieren, um die Pylonen umgefahren. Also es geht um Geschicklichkeit in erster Linie.
Ja.
Klingt für die meisten erstmal recht unspektakulär, weil es halt nicht Auto gegen Auto ist, Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann oder ja, auch dazwischen. Aber das Schöne ist halt, es ist kostengünstig, man kann Motorsport betreiben und man lernt halt echt präzises Fahren. Weil es geht auch am Ende des Tages um die schnellste Zeit.
Und das hast du ein paar Mal schon geschafft und wurdest entsprechend auch ausgezeichnet,
ja,
nicht nur in Schwesing. Sag mal, was waren so in deiner Jugend, im Heranwachsen die besten Erfolge so?
Ja, also ich habe ja gesagt, im Kart war ich mit ein paar Podiumsplätzen
genau,
ganz gut unterwegs.
Nach
und dann ging es aber von 2010 ja, bis 2013, 14 ging es ja, eigentlich jährlich mit einem Landesmeistertitel zu Ende, also in Schleswig-Holstein weit. Das war dann immer schon echt erfolgreich.
Ja.
Für
auch
mich,
kohletechnisch? Gibt es da Geld
nee,
für?
Nee, tatsächlich. Nein. Leider nicht.
Nee.
Also da gibt es am Ende des Jahres gar nichts. Außer halt eben schönen Pokal und schöne Meisterehrung dafür.
Kann man sich auch nichts von kaufen, aber schön fürs Prestige und
ja,
genau, geht ja auch nicht immer um die Kohle.
Nee, genau, und dann ja, hatte ich tatsächlich auch 2012 einen recht guten Lauf, dass ich deutscher Vizemeister geworden bin, also deutschlandweit dann.
Wo und drin?
Im Automobilslalom, also der Youngster Cup, also das ist ja, diese Einstiegsserie, die man machen kann mit gestellten Fahrzeugen.
Ja.
Wenn man Landesmeister wird oder die ersten drei, die gehen immer dann am Ende des Jahres zur deutschen Meisterschaft oder auch ja, zum Bundesendlauf, das ist das vom ADAC.
Mhm.
Und da kommt es dann eben bei einem Lauf an einem Wochenende drauf an, dass man eben nochmal alles zusammenbringt und dann wirklich deutscher Meister wird oder eben Bundesendlaufsieger.
Okay.
Und das war dann tatsächlich 2012 soweit, dass ich Bundesendlaufsieger geworden bin und ja, deutscher Vizemeister, also parallel beide Titel holen konnte. Und das war dann schon eigentlich das, was man in meinem Sport in dem Bereich damals erreichen konnte, eigentlich das Highlight.
Was wäre die nächste Stufe gewesen?
Es kommt natürlich immer darauf an, welche Richtung man gehen will.
Ja.
Also die nächste Stufe ist dann, also was ich damals auch unbedingt wollte, für mich stand dann fest, ich will mehr. Also klar, 2007, 2008, Michael Schumacher Zeit, allem drum und dran, Sebastian Vettel,
ja,
da ist man natürlich schon sehr fixiert und sagt, ja klar, Formel 1 wäre schon mal schön und das ist das Ziel, man wird Formel 1-Fahrer. Wenn man dann natürlich so ein bisschen ranwächst mit 16, 17, 18, merkt man schon, das geht um viel Geld und wirklich sehr viel Geld. für mich war damals dann wirklich der Punkt, ich will aber auf die Rundstrecke. Also ich will wirklich das, was man von der Formel 1 kennt, das, was man GT Masters, DTM so kennt, wo wirklich die Autos gegeneinander fahren auf der Strecke parallel. Ich will nach Hockenheim, ich will nach Nürburgring, ich will gegeneinander fahren. Also ich will wirklich die Competition haben. Und das war für mich dann eigentlich so das Ziel, dann eigentlich ein Step dann weiterzukommen.
Hat das funktioniert?
Ja, mit Umwegen schon. Also ich habe dann 2012 aufgrund meiner Erfolge, die ich gemacht habe, habe ich die Chance gekriegt, zu einer Sichtung zu fahren nach Hockenheim. Die deutsche Motorsportjugend damals hat dann gesucht, 4 Leute, die mit dem Endziel dann 2 Jahre später 24-Stunden-Rennen Nürburgring fahren durften, gefördert, also unterstützt. Und das war dann so die Chance für mich eigentlich zu sagen, okay, ich schaffe die Rundstrecke vielleicht. Bin dann an dem ersten Tag leider krankheitsbedingt ausgefallen, habe dann bei einem Cooper-Test nochmal alles gegeben. Danach war dann auch kreislaufmäßig alles im Eimer. Und habe dann eigentlich für mich gedacht, okay, das kann ich abhaken, das wird nichts mehr. Also ich bin dann auch rausgeflogen aus der Sichtung, natürlich, weil ich nicht mehr weiterfahren konnte. Und habe dann gesagt, gut, das war es jetzt, die Chance, die kriege ich nie wieder. Habe dann 2013 nochmal die Geschichte wiederholt, also Landesmeister geworden, bin bei der Deutschen Meisterschaft auch recht erfolgreich gewesen, aber keinen Titel mehr geholt und habe dann für mich schon gedacht, so ja, Haken dran machen, das war's jetzt. Die haben mich dann tatsächlich nochmal eingeladen zur Sichtung nach Oschersleben und das war dann eigentlich so, das war eigentlich mein Step dann auf die Rundstrecke. Also ich habe die Sichtung gewonnen mit 3 anderen Teamkollegen und dann sind wir dann 2014, 2015 ausgebildet worden auf der Nordschleife, auf der Nürburgring-Nordschleife und dann mit dem Endziel 2015 24-Stunden-Rennen zu fahren.
Und bist du es gefahren?
Ja.
Und wie war das?
Also das...
Was heißt das für alle, die nicht so in dieser Branche sind? Was heißt 24-Stunden-Rennen auf Nürburgring? Ja,
also vielleicht da so ein bisschen die Leute mit ins Boot zu holen. Der Nürburgring, also in der Eifel, ist ja 1927 eröffnet worden und ist eigentlich im größten Teil immer noch so Bestand, wie er damals mal gebaut wurde. Ja. Klar, Sicherheitsfaktoren sind alle höher geworden, Leitplanken, allem drum dran, aber es ist die längste zusammenhängende Strecke, permanente Rennstrecke weltweit. Also wir reden über knapp 21 Kilometer mit der Kombination von der neueren Formel-1-Strecke, die damals auch benutzt wurde noch, reden wir halt von einer Gesamtstreckenlänge von 25 Kilometern. Also das ist so wie von hier Husum bis Bredstedt oder eben, ja.
Langhorn fast schon.
Ne? Genau, Langhorn.
Ja. Wie schnell geht das?
Also die schnellsten fahren um die 8 Minuten. Wir mit dem Fahrzeug, mit dem ich unterwegs bin, so um die 10 Minuten rum. Also aber das ist dann schon zügig.
Ja.
Und es geht halt nicht nur geradeaus, sondern es geht halt links, rechts, hoch, runter. Und das ist schon sehr spektakulär, also was die Nordschleife so bereithält.
Auf welche Geschwindigkeiten kommst du da?
Natürlich wieder abhängig von den Fahrzeugen, mit denen dann gefahren wird. Also 24 Stunden hat auch die Besonderheit, dass ja eigentlich der kleine Mann, die kleine Frau mit dem kleinen Geldbeutel einmal im Leben 24 Stunden Rennen fahren will. So war es ähnlich auch bei mir.
Ja.
Wir sind auf einem BMW 325i gefahren, E90. Das heißt also, wir reden über 230, 240 PS. Ist nicht die Welt, aber ist halt bezahlbar und man kann es umsetzen. Und wir reden dann von Geschwindigkeiten von 230, 240 Topspeed. Mhm. Aber das halt auch an vielen Ecken, wo man normalerweise nicht so schnell fahren sollte.
Richtig.
Ja.
Da ist man gut beraten, gut geschult zu sein.
Ja.
Entsprechend auch vorbereitet und trainiert zu sein.
Ja.
Wir hören jetzt öfter schon mal diesen Punkt, Geldbeutel, Kosten, Preise und so weiter. Motorsport scheint einer der teuersten Sportarten überhaupt zu sein. Warum? Man hört es ja auch, wenn man Formel 1 auf Netflix gibt, die geile Dokumentation, Drive to Survive. Ja. Da hört man ja auch ganz häufig, was da für Summen mittlerweile fließen, aber auch in der Ausbildung steckt. Für einen, der nicht aus dieser Szene kommt, ist das gar nicht so greifbar. Erzähl doch mal, was sind denn Kosten, die in der Jugend auf einen zukommen? Und warum sind die so hoch?
Also man muss jetzt natürlich so ein bisschen versuchen zu selektieren, welche Richtung es gehen soll. Ich habe ja mal ganz kurz angerissen, was so meine Saison gekostet hat damals, also was damals auch meine Eltern, na klar, wie es halt immer in dem Alter ist, da hat man jetzt nicht unbedingt das große Ersparte, was man jetzt dafür ausgeben will. Aber wenn man Motorsport wirklich durchziehen will und sagen will, man will irgendwann mal die Chance auf die Formel 1 bekommen, dann reden wir über eine Kartsport-Saison von mal locker 30, 40, 50.000 Euro.
Warum? Verstehe ich nicht. Also klar, ein Kart muss sicherlich, ist es ein eigenes Kart? Muss man das Kart kaufen?
Wenn du normalerweise es betreibst, ist es eigenes Kart, eigenes Auto, je nachdem, was man fährt halt.
Ja.
Dann müssen halt natürlich Teammitglieder bezahlt werden. Die müssen da hinkommen, die müssen anreisen, die müssen unterkommen. Dann der Verschleiß an sich, also Spritkosten, was ja sowieso jetzt heutzutage eh ein ganz schwieriges Thema ist.
Ja.
Reifenverschleiß, also bei einem normalen Reifensatz, jetzt reden wir ein bisschen über Auto, weil da bin ich ein bisschen mehr im Thema als beim Kart.
Ja, lass uns beim Auto bleiben.
Da sind wir halt mal schnell bei 2.000, 3.000 Euro pro Satz Reifen. So, und bei einem.
Und wie lange hält so ein Satz Reifen?
Also wenn wir 4-Stunden-Rennen, Langstreckenrennen fahren auf der Nordschleife mit 2, 3 Fahrern, kann man unter Umständen mit einem Satz Reifen durchkommen, aber im Normalfall fährst du 2, 3 Sätze Reifen durch. Und dann sind wir halt schon mal bei dementsprechend 8.000, 9.000 Euro schnell.
Wie macht man das? Wie finanziert man das? Mit Sponsoren?
Also im Optimalfall Sponsoren, ja. oder eben ein bisschen aus eigener Geldtasche, wenn man sich irgendwas vielleicht.
Es gibt ja auch Familien, gibt ja auch
genau.
Menschen, die das Geld haben.
Ja.
Mazepin zum Beispiel. Da, ne, hat einen sehr, sehr reichen Vater, war es wirklich alles kein Problem.
Ja.
Wenn man an Hamilton denkt zum Beispiel, der wird es wahrscheinlich über Sponsoren gemacht haben müssen.
Ja, muss. Also das lief über Netzwerk, da sind an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute gewesen.
Ja.
Sei es auch ein Sebastian Vettel oder auch Michael Schumacher.
Ja.
Das waren mit Sicherheit noch andere Zeiten, aber heutzutage, klar, da muss irgendwo im Hintergrund jemand sitzen, der Geld hat, der Geld, auf gut Deutsch gesagt, leider einfach auch verbrennen will. Weil man, was ich gerade eben sagte, selbst ein Landesmeistertitel, Bundesendlaufsieg am Ende des Jahres, kommt da kein Geld bei rum. Es gibt Meisterschaften, wo natürlich auch Geld ausbezahlt wird, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, warum macht man das denn? Warum sponsert man sowas? Goodwill? Weil man die Menschen, die jungen Talente unterstützen möchte? Oder warum?
Ja.
Ja.
Ja, definitiv einfach Gönnertum. Also, dass man sagt, okay, man will jemanden unterstützen.
Ja.
Wie es hier oben natürlich eher üblich ist. Pferdesport vielleicht, dass jemand sagt, pass auf, ich habe da ein Pferd im Stall stehen, das soll vielleicht nach oben gepusht werden.
Ja.
Und da wird auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und ja, das ist dann eine Goodwill-Aktion.
Mal was anderes, was mir gerade einfällt. Ich bin ja elektrisch hier vorgefahren.
Ja.
Entsprechend ist meine CO2-Bilanz, gut, kann man auch drüber streiten, aber zumindest tanke ich kein Benzin mehr.
Ja.
Ihr verbrennt ja wirklich Benzin. Wie stehst du dazu? Weil Sebastian Vettel, den du auch eben angesprochen hast, ist ja mittlerweile ein großer Umweltfreund. Und er sagt ja, naja, wenn ich fertig bin mit meiner Rennkarriere, will ich mich stark für die Umwelt einsetzen. Finde ich extrem heuchlerisch. Wie siehst du das?
Ist definitiv ein sehr heikles Thema. Also gerade wenn wir über Vettel sprechen, finde ich es trotzdem gut, dass er es so macht, wie er es macht. Also
ist das ernst zu nehmen? Also das ist ein Formel-1-Fahrer, der um die Welt fliegt, der im Kreis fährt und so viel die Umwelt verpestet letztendlich, sagt, Leute, achtet mal schön auf die Umwelt.
Ja, es ist ein heißes Thema, natürlich.
Ja, ist so, ne? Es ist
egal, wie
man spricht drüber.
Genau, man spricht drüber.
Also, das ist schon mal gut.
Das ist schon mal gut, was er macht. Ja. Auch ich brauche mich da nicht außen vor nehmen. Wenn ich im Kreis fahre, im Lenkrad drehe, dann verbrenne ich auch Ressourcen.
Klar.
Sicherlich wird man vielleicht in 5 oder 10 Jahren sagen, oder vielleicht auch unseren Kindern, Enkelkindern, die werden sich fragen, was habt ihr damals denn für einen Blödsinn getrieben? Wie kann man dann sowas noch machen? Ja, es ist natürlich ein Hobby. Ein Vergleich, den ich manchmal vielleicht ziehen kann bei dem Bereich, ist natürlich, wenn man zum Fußballspiel fährt und jeder fährt eins mit dem Auto hin, dann sieht man auch nicht unbedingt viel besser dran. Ist jetzt keine Ausrede für den Motorsport.
Nö, aber ist
Muss man aber auch so sehen, das ist natürlich ein Hobby.
Werdet ihr damit konfrontiert mit Fridays for Future oder irgendwelchen Öko-Demonstranten? Kleben die sich manchmal auf die Fahrbahn?
Also bei
bewerfen uns sie deine Bilder mit Eiern? Nein.
Nee, so weit sind wir noch nicht. Da bin ich auch nicht hoch genug unterwegs, glaube ich, dass das wirklich was bringen würde, wenn sie das machen.
Ich sag lieber nicht genau, wo deine Bilder hier
hängen. Nee, genau. aber tatsächlich halt wirklich ein Fall ist, die Hotspots, bei denen wir jetzt aktuell unterwegs sind und fahren, da sind natürlich alle so ein bisschen nur in die Richtung gepolt. Die wollen alle Motorsport erleben.
Ja.
Das soll noch Krach machen. Da bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von. Also es ist gut, wie es ist aktuell. Ich genieße es, dass ich es machen darf, was ich machen kann. Aber ich sage auch ganz ehrlich, in 5 bis 10 Jahren wird man sicherlich irgendwie auch anders darüber denken müssen, vor allem auch. Und ja, bin ich auch ein Riesenfan davon, dass ich es ändern muss. Was wir hier speziell machen, vielleicht nochmal auch den Bogen zu schlagen beim Automobilclub Nordfriesland, ist, wir haben uns seit mittlerweile auch schon fast 7, 8, 9 Jahren mit dem Thema beschäftigt, auch umwelttechnisch gut aufgestellt zu sein.
Ja.
Und es gibt verschiedene Zertifikate, wo es halt darum geht, dass wir uns auch so aufstellen wollen, dass wir eben auch der Umwelt was Gutes tun. Also sei es, dass an anderer Stelle wieder Ausgleichsmaßnahmen stattfinden und ähnliches.
Ja.
Dass wir tatsächlich auch mit unseren Karts hier mit Filtern fahren, also mit Katalysatoren. Also es geht halt auch in die Richtung, dass wir uns damit beschäftigen, definitiv.
Ja. Gut. Dann zurück zu dir, zu deiner Entwicklung. Ja. Wir waren ungefähr 2015 stehen geblieben.
Genau.
Jetzt sind wir 2022, bald 23. Was ist so in dieser Zwischenzeit passiert? Es ist ja nicht dieser finale Step gegangen worden in Richtung Rennfahrer, in Richtung Formel 3, 2, 1, sondern was ist passiert letztendlich bei dir?
Genau, also 2013 war ja halt der Punkt, wo ich sagte, okay, ich habe die Chance, mit dem Förderteam Richtung
4-3-Stunden-Rennen
zu gehen.
Ich jetzt in der Zwischenzeit, Mann, ne?
Was hast du hier mit dir? Sehr schmecken. Marzipanstreifen. Ich dachte mir, das geht immer und ich glaube, ich habe den Nerv getroffen.
So.
dann war 2013, 2014 so die Chance für mich, Nordschleife, Rundstrecke zu machen. Das war halt schon für mich der große Step eigentlich. Ich weiß, okay, Formel 1 wird eh nichts mehr. Dann war aber für mich die Riesenchance, eben in den Bereich reinzugucken. Hab dann glücklicherweise auch damals Marlies und Kaleb Tarzen kennengelernt. Unter anderem dann auch natürlich Andreas und Henning Tarzen, die auch schon Gast sein durften bei dir.
Jawohl.
Und die haben mich ein bisschen aufgenommen, haben gesagt, okay, du darfst bei uns arbeiten, du darfst Getränkekisten ausfahren. Und das habe ich dann fast 2,5 Jahre gemacht. Genau, das war gut. Da konnte ich meinen eigenen Motorsport damit finanzieren, weil ich eben keine großen Gönner damals zu dem Zeitpunkt hatte. Für mich war dann aber schnell fest klar, 2015 ist Ende im Gelände und auch wenn ich liebend gern bei Tarzans gearbeitet habe, ich kann nicht mein Leben lang bei Tarzan arbeiten, um im Jahr zweimal Rennen zu fahren, das ist jetzt nicht ganz so zielführend. Nee. Und habe dann für mich eigentlich 2015 einen Haken dran gesetzt ans 24-Stunden-Rennen, habe es fahren dürfen, was echt
Check,
genau, Ziel erreicht. Genau, Ziel erreicht. Das war unheimliches Gefühl, wenn du über vor 200.000 Zuschauern fährst, die Startrunde fährst und da wirklich 200.000 Leute um dich rum sind und alle an der Strecke dich anjubeln. Jetzt nicht natürlich nur wegen mir da waren, aber nicht ganz, nee.
Nicht alle.
Aber das war schon echt so ein echt geiles Gefühl und das ist dann auch dementsprechend auch mal ein bisschen die Augen ein bisschen glasig geworden. Das gehört halt auch dazu, wenn man so echt überlegt, man fährt hier echt eine coole Geschichte.
Ja, man hat ewig drauf hingearbeitet. Mit Höhen und Tiefen.
Ja, okay. Und war dann für mich halt so ein Cut dann für mich. Ich sage, okay, ich bin eigentlich jetzt zu Ende an der Geschichte und habe dann angefangen zu studieren. Und habe dann für mich aber die Chance so ein bisschen gesehen im Bereich Instruktorendasein.
Also was heißt das?
Ganze eigentlich, das, was ich motorsportlich hobbymäßig gemacht habe, beruflich ein bisschen umsetzen zu dürfen. Also ich bin bei Lehrgängen dabei gewesen, also als Co-Instruktor, habe dann Leute ein bisschen in die Hand genommen, habe denen ein bisschen zeigen können, okay, in welche Richtung geht's, die schneller machen, sicherer machen, Fahrsicherheitstrainer beim ADAC. Und so kann man sich das vorstellen. Also klassisch Fahrsicherheitstrainings habe ich dann angefangen zu machen als Trainer. Ja. Instruktorentätigkeiten, also ich bin für Hersteller unterwegs, Fahrevents begleite ich, wo es darum geht, auch Sicherheitsfahrer auszubilden, auch zum Teil auch die Polizei. Und da sind natürlich schon spannende Geschichten. Das ist dann so 2015, 16, 17 hat sich's ergeben. Mhm. Für mich immer mit dem Ziel, ich will irgendwann wieder im Rennauto sitzen. Also es war nie das Ziel, dass ich es beruflich machen wollte. Das hat sich glücklicherweise so ergeben, dass ich dann irgendwann sagen konnte, ich habe also mein Hobby zum Beruf machen können. Aber immer mit dem Ziel, ich will Rennen fahren.
Okay.
Irgendwann wieder. Und das hat sich dann immer so jährlich mal ergeben, sei es mal 2016, 2017. Mhm. Und jetzt 2022, also dann mal gute 6, 7 Jahre danach, hat sich für mich so weit ergeben, dass ich ein eigenes Rennteam habe.
Wir sehen es hier hinten.
Ja, NC2. Genau,
NC2 Racing. NC2 Racing.
Ja.
Was heißt das, eigenes Rennteam?
Ja,
also hast ein eigenes Rennauto letztendlich?
Ja, also wir haben eigene Autos, mit denen wir primär aktuell noch Renntaxifahrten anbieten. Also das geht so ein bisschen um das Erlebnisgeschäft, also dass wir Leute mehr oder weniger an die Hand nehmen. Wenn du sagst, pass auf, du willst unbedingt mal Rennstrecke erleben, du willst unbedingt mal 600 PS erleben, dann würdest du zu mir kommen und sagen, pass auf, hier, Niklas, ich würde gerne mal eine Runde fahren, eine Runde mitfahren. Mhm. Und dann machen wir das und daraus ist unser Rennteam eigentlich entstanden. Wir haben Fahrzeuge dementsprechend im Pool, sei es Porsche, sei es Mercedes mit 500, 600 PS und dann haben wir uns halt zusammengetan, zwei Geschäftspartner, deswegen kommt eben auch das NC hoch 2 zustande, Niklas, Carsten, Christian und über die Geschichte haben wir uns dann eigentlich zusammengetan, um auch da mit dem Endziel irgendwann zu sagen, wir wollen Rennauto fahren, auch eben Rennstrecke fahren und das ist dann so Ende 2020 entstanden, das eigene Rennteam und da sind wir eigentlich seit 1,5 Jahren ganz gut unterwegs und sind jetzt an dem Punkt, dass wir für nächste Saison auch planen, Rennen zu fahren mit der ganzen Geschichte.
Habt ihr denn Fahrer dafür oder macht ihr das?
Wir selbst. Also das cool. ist das.
Also da würden sich ja mehrere Träume irgendwie gleichzeitig erfüllen. Ja. Du könntest wieder fahren, sogar mit einem eigenen Rennteam.
Ja.
Das ist schon eine krasse Entwicklung, ne?
Ja.
Was so da in den letzten 10 Jahren irgendwie passiert ist, eigenes Rennteam zu haben. Wie wird das finanziert?
Also tatsächlich haben wir da auch Sponsoren,
ja.
Die das ein bisschen querfinanzieren. Mhm. Und ansonsten, klar, machen wir es größtenteils über die Einnahmen, die wir halt über irgendwelche Fahrevents selbst betreiben.
Ja.
Und darüber können wir die Autos finanzieren, dass sich es eben dann am Ende des Tages einigermaßen rechnet. Reich werden tun wir damit nicht. Aber das ist auch nicht primär die Geschichte, sondern wir wollen primär damit Spaß haben und fahren.
Du wohnst ja trotzdem noch in Bordelum, ne?
Ja.
Aber fahren tust du nicht hier. Das ist ja doch eher im Süden Deutschlands.
Ja, genau. Also
warum weiterhin hier?
Ja, ist tatsächlich privatbedingt, also auch da 2015 wieder vielleicht den Sprung zu machen, war die Überlegung zu sagen, okay, ich ziehe vielleicht nach Köln, an den Nürburgring in die Nähe. Wusste damals nicht, ob es überhaupt weitergeht, motorsportlich. Dann war für mich so ein bisschen die Überlegung, okay, gehe ich vielleicht wirklich nach Köln oder sitze ich einfach nachher in Köln, habe zwar ein schönes Studium da gemacht, aber habe motorsportlich nicht weiter Fuß fassen können. Ja, und damals hat sich dann halt eben dementsprechend auch eine Beziehung aufgebaut zu der Freundin Ina, mit der ich immer noch zusammen bin, glücklicherweise, die den ganzen Spaß auch mitgetragen hat und weiter mitträgt. Und dann haben wir uns halt dafür entschieden, wir bleiben hier oben, ich bleibe hier oben, nehmen in Kauf, dass ich halt eben immer weit fahren muss.
Ja, wie oft bist du die Tage unterwegs oder die Woche unterwegs oder im Jahr eher gesagt?
Viel. Also tatsächlich dieses Jahr habe ich nicht mehr mitgezählt, weil es echt viel war. Aber ja, ich fahre zwischen 80.000 und 90.000 Kilometer im Jahr. Bedingt einfach, weil ich natürlich von hier oben immer starten muss. Meistens viele Termine kann ich mittlerweile verknüpfen. Aber
du hast eben, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil besagter Stefan Wiese, über den wir sprachen im Vorgespräch, er hört an sich jede Folge von mir, deshalb Stefan, vielen Dank. Er freut sich bestimmt, wenn er das hört, 80, 90.000 Kilometer mit dem Benziner durch Deutschland.
Ja, ich war aber Hybrid.
Siehst du?
Tatsächlich.
Wie viel E ist dabei? 40 Kilometer?
Bei dem leider nicht viel. Also ich schaffe vielleicht mal 3-4 Kilometer, aber ansonsten immer elektrisch leicht unterstützt.
Ja. Ja.
Also der erste Schritt ist da.
Und du hattest eben vorab noch gesagt, dein nächstes Jahr startet in Finnland, richtig?
Ja.
Wo genau und was ist das und mit welchem Hersteller? Nicht so bescheiden. Für welche Marke arbeitest du?
Darf seit ein paar Jahren tatsächlich schon für die Marke Porsche arbeiten. Das hat man schon mal gehört. Also es ist tatsächlich einfach der Hersteller für Fahrzeuge auf Rennstrecken. Und allein die Historie, die dahinter steckt, was Porsche einfach mit sich bringt, war für mich auch irgendwann einfach wirklich das Ziel zu sagen, okay, jetzt mache ich es beruflich. Ich durfte für andere Hersteller auch schon arbeiten, andere Geschichten begleiten. Aber das war so nochmal der nächste Step wieder zu sagen, okay, ich darf für die Marke Porsche arbeiten. Ich bin für die Marke Porsche unterwegs. Und dann geht es für mich tatsächlich direkt, also jetzt geht es ja saisonmäßig natürlich in die Winterpause, jetzt geht es in die Saisonplanung für nächstes Jahr, was steht an, was machen wir mit NC2 Racing, welche Termine finden statt, welche anderen Renngeschichten finden statt und aber dann ist eigentlich Winterpause ziemlich kurz gefasst, weil Anfang des Jahres geht es für mich dann nach Finnland für die Porsche Ice Experience.
Was ist die Ice Experience?
Also da kommen Kunden hin, Teilnehmer hin, die halt auf Eis und Schnee fahren lernen wollen, also wirklich aber intensiv fahren lernen wollen, also da geht es halt wirklich ums Querfahren.
Also auf zugefrorenen Seen? Oder
zugefrorenen Seen und zugefrorenen Mooren, die halt präpariert werden, dass man auf Eis und Schnee letztendlich eigentlich abgesteckte Kurse hat, wo man dann eigentlich vom normalen Cayman Porsche bis hin zum Elva GT3 eigentlich alles fahren kann.
Und das dann, kostet dann wahrscheinlich auch eine Mark, ne?
Ja, das ist nicht ganz preisgünstig, aber auch da, es ist immer schwierig, das Verhältnis zu sehen, aber wir reden halt von einem Einstiegslevel von 5.000 Euro, da sind Flüge mit dabei, das Hotel mit dabei. Dann fährt man 3 Tage am Stück Auto. Das ist eine Menge Zeit. Keine Frage, auch 5.000 Euro sind für mich viel Geld. Die würde ich mir jetzt auch nicht jedes Jahr leisten wollen. Jetzt habe ich das Privileg, da als Trainer arbeiten zu dürfen. Das heißt, ich komme auch zum Fahren, was auch für mich fahrerisch immer echt eine coole Nummer ist. Aber es ist halt auch einfach alles, was viel Geld kostet. Die Autos müssen hintransportiert werden, die Autos müssen gewartet werden, gepflegt werden, die müssen danach wieder vorbereitet werden. Ja, das kommt halt doch schnell zusammen, die ganzen Kosten.
2019 durftest du auch einmal in Shanghai?
Ja.
Ja, richtig?
Öfters, ja, beziehungsweise 2017, 2019, also ja, ich war öfters.
In Shanghai bist du auch schon gefahren.
Ja.
In so einer, was war da? In so einer riesigen Stahlkonstruktion.
Ne? Ja, dann meinst du tatsächlich Peking.
Peking.
Ich war schon öfters auch in Shanghai. Ähnlich. Das hat sich auch schon ergeben gehabt. Da durfte ich ein Event begleiten. Die Chinesen sind ja doch manchmal ein bisschen speziell und haben ein paar spezielle Ideen. Mhm. Und die hatten damals die Idee seitens Jaguar zu sagen, okay, wir sind letztes Jahr sind wir ein Looping gefahren und dann hatten die jetzt die Idee, ja, ein Looping nochmal zu fahren, ist jetzt vielleicht nicht ganz interessant. Wie sieht es denn aus? Man kennt es ja vielleicht vom Jahrmarkt, ähnlich ist das diese Teufelsräder, wo die Motorradfahrer an der Wand fahren und dann wirklich im Kreis die Wände hochfahren und aufgrund der Fliehkräfte natürlich dann nach oben hochgedrückt werden und dann noch an der Wand hängen bleiben und nicht runterfallen.
Kenne ich nur von GTA, aber.
Genau, aber da funktioniert es ähnlich.
Ja.
Und dann haben die Chinesen tatsächlich eine Anfrage gestellt, ob wir nicht Interesse hätten, das mit dem Auto zu machen.
Und dann wärst du aus Deutschland eingeflogen, um das da zu machen?
Ja.
Bekloppt.
Ziemlich, ja.
Ja.
Aber geil.
Bekloppt, aber geil.
Aber geil, genau.
Ja.
Und tatsächlich sind wir dann 2019 nach Peking dann geflogen, direkt neben das Bird's Nest, also mitten in Peking.
Ja.
Ist halt auch Reiserei immer super spannend. Also
ja, aber du siehst was von der Welt.
Genau.
Ja.
Und war echt cool und dann kommt man halt hin und dann sieht man die Chinesen, wie sie dieses riesengroße Stahlkonstrukt da aufbauen und man überlegt sich so, okay, ist das wirklich das Richtige, dass ich jetzt hier bin? Klar, wir haben vorher Berechnungen gemacht, haben gesagt, okay, wir müssen so und so schnell sein, um an die Wand wirklich hochzufahren und an der Wand dann ran zu kleben. Aber wenn du das erstmal im Auto sitzt und sagst, okay, jetzt fährst du mal die Wand da hoch und wir haben tatsächlich eine Höhe von knapp 6, 7, 8 Metern gehabt, das ist dann schon gut. In Summe sind wir gar nicht so schnell gewesen und wir mussten um die 50, 55 km/h fahren, um an der Wand hängen zu bleiben. Das war schon spannend, wenn du das erste Mal da hochfährst an die Kante.
So eine Stahlkonstruktion hochfahren, dann im Kreis fahren, auf einer Eisschicht fahren, mit 250 über eine Rennstrecke fahren. Kennst du Angst? Hat man da noch Angst? Oder fühlst du dich so sicher im Auto, dass dir gar nichts passieren kann?
Also Auto fühle ich mich tatsächlich schon sehr sicher.
Ja.
Ich fahre auch ein bisschen privat Motorrad, das ist gar nicht meins. Also sobald es anfängt nass zu werden, sage ich, nee, lass mal lieber stehen.
Ja.
Im Auto aber bin ich eigentlich so weit sicher, dass ich sage, ja, ich weiß, was ich da tue und ähnliches. Das heißt Angst nicht unbedingt, aber Respekt, also großen Respekt. Also weil ich halt auch weiß, bei den Tests, bei den Geschichten, wo ich mit dabei bin, wenn wir für Hersteller was machen, weiß ich halt auch, was auch schiefgehen kann. Welche Geschwindigkeiten, ab welcher Geschwindigkeit mal was schiefgehen kann. Gerade im Sicherheitstrainingsbereich, wo ich unterwegs bin, da redet man natürlich auch über Gefahren und Risiko. Und dann kann man das schon einschätzen, dass man sagt, okay, da sollte man immer weiter Respekt vor haben, weil sonst wird es halt auch gefährlich.
Formel-1-Fahrer sagen ja, ich beziehe mich da mal auf diese Doku, wir dürfen keine Angst haben. Wer Angst hat, verliert.
Ja.
Ist das so?
Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube schon, dass es bremst. Was prinzipiell auch schon bremst, natürlich, jetzt kommen wir vielleicht wieder auf das Thema Kosten, was im Motorsport auch schnell vergessen wird.
Guter Punkt.
Ja. Das sind natürlich Unfälle. Das sieht immer super spektakulär aus und es sieht cool aus, wenn was passiert, wenn nicht alle in der Perlenschnur hintereinander herfahren.
Ja.
Aber jeder Schaden ist schweineteuer.
Gerade im Formel-1-Bereich.
Genau, Formel-1-Bereich, da sprechen wir über 100.000 Euro bis Millionen.
Ja, ja.
Da bin ich nicht unterwegs, aber selbst mit den Fahrzeugen, mit denen ich unterwegs bin, sei es ein Porsche GT4 oder GT3 in dem Bereich, das sind Fahrzeuge, die kosten zwischen 150 und 200, 250.000 Euro aufwärts.
Ja.
Wenn man den mal ein bisschen aneckt oder so, dann ist man halt schnell bei 10, 20, 30.000 Euro. Und im Motorsport gilt grundsätzlich, außer man hat es natürlich vertraglich irgendwo festgehalten mit dem Team, dass jeder seinen eigenen Schaden bezahlt. Immer. Das heißt, wenn ich dir jetzt, wenn wir gegeneinander Rennen fahren würden und du gehst mir ein bisschen auf die Nerven, fährst mir vorweg, aber stellst mir eigentlich den ganzen Weg, dann würde ich dir halt irgendwann mal auch mal einen leicht mitgeben aufs Heck, ohne dich irgendwie großartig rausschieben zu wollen, aber einfach mal zu sagen, pass auf, Torbe, ich bin vielleicht ein Tick schneller, lass mich doch gerne mal vorbei.
Ja.
Dann würde halt sofort der Schaden bei dir, würde dein Schaden sein, deine Kosten sein und mein bei mir wären meine Kosten.
Ah ja.
Ja, und wenn ich Unfall baue, weil ich zu schnell in die Kurve reingefahren bin, wenn ich vielleicht auf Öl oder irgendwas weggerutscht bin, einen großen Unfall baue, dann ist es mein Bier. Dann darf ich die Rechnung am Ende des Tages bezahlen. Es gibt Rennkaskoversicherung, da reden wir über Selbstbeteiligung zwischen 5.000 und 15.000 Euro und nach oben sind auch keine Grenzen gesetzt.
Sind Formel-1-Fahrer für dich Top-Sportler? Oder was sind das für Menschen? Weil wenn man sich das so als Laie anguckt, Formel 1, sieht echt langweilig aus.
Mhm.
Wenn man sich dann aber so Aufnahmen aus dem Cockpit anguckt oder Helmkamera, ist das so krank.
Ja.
Man muss sich immer bedenken, dass man mit 300 Sachen durch die Kurven fährt teilweise.
Ja.
Was sind das für Menschen für dich?
Also Topsportler trifft es eigentlich schon. Also genau in dem Bereich wirklich ist jede Runde auf den Punkt zu kriegen. Und gerade halt auch, was man im Formel-Auto nicht vergessen darf, ist halt die hohen Geschwindigkeiten, die hohen Kurvengeschwindigkeiten, was halt auch Gehkräfte bedeutet. Also fit sein ist auch selbst im Tourenwagenbereich, in dem ich eher intensiver unterwegs bin. Ja. Also sei es geschlossenes Auto, links und rechts Radkästen sind geschlossen, wir sind nicht im Formelbereich. Auch da kommt es ja wirklich auf Kondition drauf an. Also ich fahre ja viel Langstrecke am Nürburgring, also 4 Stunden, 6 Stunden Rennen oder auch eben die 24 Stunden. Die teilt man sich natürlich mit 2, 3 beziehungsweise auch 4 Fahrern. Aber wenn man halt 1,5 Stunden, 2 Stunden im Auto sitzt, dann ist man danach auch schon klitschnass geschwitzt und steigt echt erschöpft aus. Also das ist schon anstrengend. Also an dem Punkt würde ich tatsächlich sagen, ich lade dich nächstes Jahr mal zu uns an die Nordschleife ein und dann fahren wir eine Runde Renntaxi. Dann können wir vielleicht ein bisschen genauer mal drüber reden, was das bedeutet, Nordschleife 21 Kilometer zu fahren.
Die Einladung ist jetzt öffentlich ausgesprochen worden. Ich möchte sehr gerne darauf zurückkommen.
Ja.
Darf ich einen Kollegen mitnehmen?
Das kriegen wir hin.
Weil sonst reißt er mir den Kopf ab, wenn ich ihn nicht mitnehme.
Ja.
Okay. Sehr beeindruckend. Dann, Niklas, hast du mehr oder weniger zufällig hier auch noch einen Helm hingestellt. Nur aus Deko-Gründen oder hat das noch andere Gründe? Weil als ich ihn mir genauer angeguckt habe, obendrauf ist sogar unser Nordfriesland abgebildet.
Ja, tatsächlich.
Ist es dein Helm oder?
Das ist mein Helm, genau. Also ich habe mal ein bisschen was mitgenommen, also sei es eben den Anzug, was so meine Steps in den letzten Jahren tatsächlich waren.
Was kann der Anzug?
Der ist klassisch feuerabweisend, also flammenabweisend. Also wenn mal was im Auto passieren würde, das Schlimmste ist natürlich Feuer.
Ja.
Unfälle sind immer schlecht, aber Feuer ist natürlich immer super gefährlich, wenn man gerade vielleicht auch bewusstlos geworden ist, weil ein schwerer Unfall irgendwie passiert ist.
Ja.
Deswegen flammenabweisend, das ist der komplette Anzug, eben auch Unterwäsche, die man dazu tragen muss, was eben Vorschrift ist und eben mein Helm. Du hast mich gerade eben auch so ein bisschen gefragt, so meine Steps, die ich jetzt momentan gegangen bin, jetzt kam so beruflich die ganze Geschichte dazu. Und seit 2, 3 Jahren begleite ich auch noch ein anderes Team, Rennteam, die mich als Fahrer engagiert haben und für die fahre ich tatsächlich. Das heißt, da reden wir nicht über Budgets, die ich mitbringen muss, sondern reden wir eher darum, dass ich sozusagen für die fahre. Und das ist das Schöne an dem Team ist tatsächlich, was nochmal eine Besonderheit für mich ist, dass ich im Formelbereich da unterwegs bin. Also wir reden von Formel-ADAC-Fahrzeugen. Das ist so heutzutage Formel 4. Das Auto ist von 2008, 2009. Ist nicht mehr das ganz Neueste, aber eigentlich von der Technik her das, was heutzutage immer noch gefahren wird. Und wir reden von Fahrzeugen, die halt eben dann dementsprechend 3, 4 Klassen unter der Formel 1 sind. 160, 170 PS. Mhm. Bei 450 Kilo ist das eigentlich schon eine ganz gute Kombination.
Sag mal, was geht von 0 auf 100?
wir reden vielleicht über 5, 6, 7 Sekunden. Also es ist jetzt nicht die Welt. Was da beeindruckend ist, ist halt wirklich die Geschwindigkeit an den Kurven. Also wir reden über Aerodynamik, dass das Fahrzeug anfängt, sich an den Boden anzupressen, also dass ein Flieger umgekehrt nach oben geht. Ja. Funktioniert im Formelfahrzeug natürlich nach unten, dass der nach unten angepresst wird. Und dann reden wir halt über hohe Kurvengeschwindigkeiten. So 140, 150, 160 aufwärts Kurve ist schon locker möglich.
Und wir sprechen auch teilweise von schärferen Kurven?
Ja.
Kein Problem.
Das geht.
Was ist das Geilste am Rennfahren?
Also am Ende des Tages die Competition. Also, dass okay, man sich das mit anderen misst. Ja. Ist ja überall, also sei es im Golfsport, im Pferdesport, ja. Egal wo du unterwegs bist, natürlich. Am Ende des Tages ist es schön, vielleicht mal einen Golfschläger zu schwingen und einen guten Treffer zu haben. Ich glaube, du spielst ja auch Golf.
Genau, aber wenn ich alleine über dem Platz bin, das schockt nach 4, 5 Bahnen nicht mehr, genau. Weil keine Competition.
Ja.
Und hast dann Kollegen mit oder die Freundin oder ein Flight, eine Gruppe, dann geht es natürlich um Competition.
Ja.
Man will sich einfach messen mit anderen.
Ja. Und das ist schön, wenn man auf Zeit fährt, also das, was ich hier beim Automobilclub auf Friesland immer wieder gemacht habe, auf Zeit gegeneinander zu fahren. Aber wenn du nachher wirklich Auto gegen Auto auf der Strecke hast und weißt, du bist entweder schneller oder du bist langsamer, dann macht's Spaß. Mhm. Das kitzelt dann doch so ein bisschen.
Sehr nice. Mir hat Spaß gemacht, eine Tasse Tee mit dir zu trinken, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir getrunken haben. Ja. Meine letzte Frage an dich, Niklas, ist, mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Habe ich mir tatsächlich nicht so einfach gemacht, die Frage, weil ich nochmal überlegt habe und denke so, ja, wen? Und ich habe tatsächlich das Glück, dass ich aufgrund meiner beruflichen Geschichten viel mit auch aktuellen Rennfahrern unterwegs bin, die für meistens nicht alle Begriffe sind, also ein Alfred Heger oder ähnliches, was wirklich Legenden sind, Walter Röll und so Jungs,
sag mal was.
Die kennt man dann schon so ein bisschen. Aber ich glaube, ich bin immer am Ende des Tages beim klassischen Michael Schumacher gelandet.
Das wäre natürlich auch meine Frage gewesen, wenn du einen anderen Namen genannt hättest, warum nicht?
Ja.
Schumi? Ne, mit ihm sind wir alle aufgewachsen.
Ja.
Seine Geschichte ist natürlich tragischer, geht es natürlich kaum. Ich denke mal, so ein Happy End wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Oder weißt du da mehr?
Da tatsächlich nicht. Also auch ich werde oft gefragt, ob ich da was wissen würde.
Ja, ich meine, warum solltest du die Frage beantworten?
Aber, das
ist nicht sehr ernst gemeint. Aber
genau, also ich weiß es nicht. Und ich glaube, selbst wenn es ihm gut gehen würde, glaube ich, wäre gut beraten, sich trotzdem für sich zurückzuhalten und seine Ruhe zu genießen.
Ja. Trauriges Schicksal, aber einer der allergrößten deutschen Sportler, die wir je hatten. Und du vielleicht einer der allergrößten, die Nordfriesland je hatte. Ich sag vielen Dank für deine Zeit. Das war Tourist Tea Time mit Nordfrieslands schnellsten Menschen. Ne, das klingt falsch, ne? Schnellsten Autofahrer. Niklas so Weisenzahl.
Danke
dir, Niklas. Ne? Hau rein. Danke. Auch wir sehen uns nächstes Jahr, ne? Auf der Nürburgring oder?
Nürburgring Nordschleife. Darfst du aussuchen, Porsche oder Mercedes?
Ja, weiß ich jetzt schon. Perfekt. Ja. Ich freue mich. Danke.